Podcast.
Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur November-Ausgabe 2021. In dieser Ausgabe dreht sich alles um einen Mann, nämlich den trommelnden Grossmeister Pierre Favre. Der Westschweizer Schlagzeuger ist aufgewachsen im Valle de la Prévine und steht seit bald über 70 Jahren auf Bühnen rund um den Globus. Er ist zu Gast beim Palaver von Jazz Chur und erzählt mit enorm viel Witz und auch tiefgründigen Gedanken und Worten aus seinem reichhaltigen Leben. Der musikalische Einstieg spielt er gerade selber am Schlagzeug beim Max Greger und seinem Orchester. Wir hören den Song «Peace for Two». Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir jetzt durch den Podcast.
Jazz Chur Podcast.
Jazz Chur. Thank you.
Willkommen zum ersten Jazz-Kur-Palaver seit Monaten. Endlich wieder mal live. Schön, dass ein paar den Weg gefunden haben. Hierher ins neue Dahei in der Kulturgarage, Okro. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und es freut uns nicht nur, dass wir hier sein dürfen, sondern es freut uns auch, dass jetzt gerade Leute zuhören beim Podcast. Und es freut uns natürlich, dass wir ganz einen grossen Gast dürfen begrüßen jetzt denn miteinander. Wir gehen mit unserem Gast durch sein Leben. Wir reden über Musik beim Palaver, wir hören aber auch Musik, das ist ganz wichtig. Und wir grübeln so ein bisschen hinter den Kulissen, den Mensch kennenlernen hinter dem Musiker. Er hat vom Dixieland über den Bebop bis zum Free Jazz gespielt. Er hat von Tanzband über das Radioorchester bis zum Solokünstler einen Weg gemacht. Als Komponist, Entwickler, Förderer, Forderer, nicht zuletzt auch sich selber gegenüber. Und er hat mit wahnsinnig vielen tollen Musikerinnen gespielt. Unzählige Schlagzeugerinnen im In- und Ausland hat er inspiriert. Seit bald 70 Jahren trommelt er rund um den Globus. Ich bitte um einen herzlichen Applaus für Pierre Favre. Pierre, viele Male hat man dir schon Applaus gespendet. Kannst du es noch immer genießen, wenn das Publikum applaudiert?
Immer mehr.
Das war Max Greger, das war auch schon eine Zeit, ist länger vorbei.
Es war 64 und ich war 25 Jahre alt oder 26.
Ja. Lass uns ein paar Jahre zurückspulen, zurück in deine Kindheit. Du bist auf rund 1000 Meter über Meer aufgewachsen. Nimm uns doch mit in deine Kinderstube und stell uns deine Familie kurz vor. Wer sitzt da abends am Tisch beim Essen?
Oh, es ist verschieden. Aber meine Mutter hatte 5 Söhne. Das war eine ganz kleine Frau, aber mit unglaublich viel Kraft. Musste sie haben, nicht? Und noch ein Mann dazu, das sind 6 Männer. Aber sehr, sehr fantastische Eltern, habe ich gesagt, muss ich sagen, weil sie haben mich mehr eine Richtung für das Leben, das mich heute noch trägt. Ja.
Und die Musik, hat die in deiner Kindheit eine Rolle gespielt? Von Haus aus oder war Musik nicht wichtig bei den Favres zu Hause am Anfang?
Ich persönlich nicht so, weil meine Mutter hat als Mädchen immer gehofft, geträumt, sie wäre gerne eine Pianistin geworden, aber das war nicht möglich. Vielleicht hat das eine Rolle gespielt, das weiß man nicht. Ne?
Aber dann hast du den Weg zur Musik gefunden. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Vielleicht hat jemand diesen Film schon gesehen. Es gibt einen tollen Dokumentarfilm in 80 Jahren um die Welt. Und da erzählst du eine Geschichte, und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Wie bist du zu deiner Liebe gekommen und welchen Beruf hast du dafür nicht gewählt?
Ich wollte Bauer sein. Absolut Bauer. Pferde, Kühe und so, das war meine Welt. Und dann kam mein älterer Bruder, ein ziemlich autoritärer älterer Bruder, muss ich sagen. Und ein Tag kommt er und sagt, du willst für mich Schlagzeug spielen. Weil er hatte ein kleines Orchester mit Akkordeon und so für die Bälle auf dem Land. Und sein Schlagzeuger wollte heiraten und er musste einen Schlagzeuger haben. Er sagt, du musst Schlagzeug spielen. Ich sage, ich will doch überhaupt nicht Schlagzeug spielen. Das interessiert mich überhaupt nicht. und sagt, aber das musst du. Und wenn du nicht willst, dann frage ich Mama. Und Mama hat gesagt, du musst dem Bruder helfen, er braucht ein Schlagzeug. Okay. Und dann hat er gesagt, jetzt werde ich dir die paar Rhythmen vorsingen. Cha-cha-cha, Walzer, französische Walzer, Wiener Walzer, bla 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 bla. Das musst du jetzt in 10 Tagen können. Wir haben ein Konzert. Nicht schlecht, ne? Und er konnte sie nicht spielen, er hat sie mir vorgesungen. Ja gut, und dann ist er gegangen. Und ich habe angefangen, auf diesem Schlagzeug zu... Ich weiß nicht, was passiert. Es ist plötzlich aus diesen Klängen Sternen kamen. Und ich war drin. Es war nichts von einem Lehrer, der sagt, nie schneller werden und so weiter. Ich war frei. Und ich habe angefangen zu spielen, rauf und runter. Und voilà, es war nicht mehr weg mit dem Bauersein, es war Schlagzeug. Aber ich hatte so etwas, wie man nennt, ein Talent wahrscheinlich, weil da von der Gegend bis La Chaux-de-Fonds, die Musiker haben sich für mich interessiert. Wieso nicht auch noch mit uns spielen? Mein Bruder war weiß von Eifersucht. Ich habe dich da auf dem Schlagzeug getan, jetzt gehst du mit denen spielen. Und meine Mutter hat gesagt, lass ihn doch. Er ist frei. Lass ihn das machen. Und das ging immer weiter so. Ich habe gespielt und Musiker wollten mit mir spielen. Warum? Vielleicht wegen der Freude. Ich hatte so Freude. Ich habe nie gedacht, ich möchte der Beste sein. Nie, heute noch nicht. Der Beste sein von das. Und heute sage ich, ich möchte der Beste von mir sein. Aber nie von sonst herum. Und voilà, das ist eben so. Und dann hat er mich zu einem Lehrer gebracht. Der war der Beste der Gegend. Und dieser Mann hat gesagt, ja, aber ich kann auch nicht unterrichten. Ich zeige dir, du sollst das spielen. Voilà, dann habe ich gemacht. Und er hat gesagt, du kannst heimgehen und du kannst damit spielen. Du gehst von hinten nach vorne oder du halbierst die beiden. Du spielst wie mit Legos. Mit dieser Phrase. Du spielst, du drehst dich um und du kommst wieder in eine Woche. Tolle Lehre. Ja? Und dann bin ich zurückgekommen und ich konnte umdrehen und machen. Und er hat gesagt, ja so, siehst du, mehr kann ich kann dir da nicht mehr zeigen. Aber etwas kann ich dir sagen. Hör nicht die sagen, so kann man nicht spielen. Lass dich nicht beeinflussen, du machst weiter, du lässt dich sprechen, nimm, aber lässt das außer dir. Und das war der einzige Lehrer, den ich hatte am Schlagzeug. Nachher habe ich alles allein gemacht, aber ich habe sehr viel gestohlen. Und zwar, ich bin manchmal nächtelang bei einem Orchester gewesen und ich habe auf dem Fuß von Schlagzeuger gedacht, so möchte ich den Fuß auch können. Oder mit der linken Hand hat er einen Akzent gemacht. Wow, das macht er. Sonst war er furchtbar. Aber diese Fuß und diese Hand, das konnte er. Und ich habe das stundenlang fotografiert. Und am nächsten Tag konnte ich das. Deswegen, ich habe überall gestohlen, wo mir die Sachen gefielen. Und so habe ich weitergemacht bis heute.
Du musstest auch noch Schulden begleichen bei deinem Bruder, hast du erzählt.
Ja, er hat von seinem Schlagzeuger, der heiraten wollte, Er wollte heiraten, das heißt, er wollte nicht mehr Musik spielen. Sie können raten, warum. Das ist okay. Aber er hat für 300 Franken dieses Schlagzeug gekauft und gesagt, okay, wenn wir spielen, bekommst du 20 Franken. Und ich gebe dir 10. Und 10 sind, bis das Schlagzeug bezahlt ist. Deswegen habe ich x Bälle gespielt für 10 Franken, aber ich wollte spielen, das war in Ordnung.
Ich denke, die Schulden sind bezahlt. Dein Bruder macht heute keine Musik mehr.
Nein.
Du bist immer noch dabei.
Und ich bin noch dabei, ja.
Du hast uns erzählt, wie du selber dann, oder dass du dann vor allem natürlich als Autodidakt gearbeitet hast. Du hast kopiert, du hast selber ausprobiert. Und du hast auch für dich eine Form des Übens gefunden mit der Zeit.
Ich bin jetzt dran. Besser noch als je, weil es plötzlich kommen die versteckten Geheimnisse, wie man lernt. Und das ist, es ist nicht hier zu erzählen, es braucht Jahre. Aber plötzlich, man geht nicht mit dem Verstand vor, sondern mit dem Gefühl, Körpergefühl, Klanggefühl und so weiter. Leute lachen, wenn ich sage, ich mache so Fortschritte wie noch nie.
Du übst zu einer sehr speziellen Zeit, weiß ich. Es ist spät in der Nacht.
Immer 3 Uhr nachts gehe ich unten im Keller und spiele dafür ein Stück in einer Stunde. Ein Stück. Eine Stunde lang. Dann gehe ich wieder schlafen. Nicht unbedingt, weil ich müde bin, aber weil so Schlagzeug spielen gibt sehr viel Energie, sehr viel Energie. Aber so, dass was ich geübt habe, seinen Platz findet. Ja, es fällt mir da eine Geschichte, wie man einen Gong macht. Man hat eine Metallplatte, man entscheidet, dass es hat Potenzial. Und dann hämmert man. Und die wirklich gute Gongmacher sagen, hier, noch ein Schlag und mache ich kaputt, fertig. Es geht 1, 2 Monate, 3 Monate und die Molekülen müssen sich heiraten. Die müssen zusammen etwas geben, eine Schmelzung. Und danach kann er entscheiden, jetzt noch einmal. Das macht er mehrmals. Bis am Schluss mit 2 Schlägen macht er den Gong kaputt. Jetzt nicht mehr Spannung, weil es geht um Spannung zu machen. Also jetzt nicht noch ein Schlag. Das ist jetzt das Höchste erreicht. Das muss er fühlen. Aber das ist, wenn wir etwas entwickelt haben, genau dasselbe. Und wir wollen viel arbeiten, dass man das bekommt und man bremst damit.
Bevor wir in die Gegenwart dann langsam gehen, sehr gemütlich, möchten wir noch mal zurück zu diesem Einstiegsstück, zu Max Greger. Du bist dann irgendwann eigentlich da angekommen, wo für die meisten schon der Zenit erreicht ist, in den großen Tanzorchestern. Jetzt in diesem Fall Max Greger. Sag kurz etwas zu diesem Stück, zu dieser Band. Wie war das mit Max Greger in dem Orchester?
Das ist eine sehr lange Antwort.
Wir haben Zeit, Pierre, das ist zuerst das Schöne.
Ich war in Paris, habe ich gespielt in Jazzclubs. Ich wollte Jazz spielen, das war meine große Liebe. Und dieser Max Greger rief an und sagte, ich habe von Ihnen gehört, ich möchte Sie in meine Band haben. Ich habe gesagt, ich spiele in Paris und ich Fußball da rum und spiele Jazz, das interessiert mich. Und er hat gesagt, Sie werden noch von mir hören. Und dann war ich in Rom eben. Und in Rom ein Jahr, das war schön, aber dann war es fertig. Das war toll. Das Jazzquartett vom Radio Rom war fantastisch. Und zurück nach Basel, einen Tag konnten wir spielen in einem Club und dann war es elend. Wir hatten 2 Babys dann. Und ich war 21 und wir zweimal Vater schon. Und dann es war Elend. Und dann plötzlich dieser Gregor ist wieder am Telefon und sagt, und jetzt kommen Sie, und sagt, ja, ich komme, sagt, ich hab's doch gewusst, ich hab's Ihnen gesagt. Und dann bin ich eben nach München gegangen und so weiter und so weiter. Wir hatten am Anfang 7 Monate auf Tournee unterwegs. Und dann kam vom zweiten deutschen Fernsehen Angebot, dass das Orchester sollte das werden. Und dann waren wir in München, dann war es wunderbar. Ja.
Das heißt, du hast diese Zeit schon auch genossen als Schlagzeuger in einem erfolgreichen Orchester?
Überhaupt nicht. Ich habe mich ein bisschen getröstet. Ich dachte, ja, es gibt Maler, die können nicht davon leben, dann machen sie Grafik und sie machen gute Grafik, dann so können sie überleben. Und so habe ich das so gedacht. Und ich konnte dieses Zeug, was da diese Orchester gespielt haben, das, was mir gehört habe, das war schon gut. Das war schon sehr guter Jazz. Aber so andere Dinge, ich konnte das gut spielen, aber ich habe das nicht gern gehabt.
Wir hören in ein zweites Stück rein, sind etwas weiter schon mit dir gereist, kommen zu Singing Drums und hören das Stück Prism. Ja. Was erwartet uns da? Was ist das für eine Formation?
Das war ein Auftrag, Komposition für eine Gruppe von 4 Schlagzeugern zu schreiben. Und dabei waren Freddy Studer von Luzern, dann Nana Vasconcelos aus Brasilien und Paul Motion aus New York. Und ich habe diese Musik komponiert. Ich habe damals in Paris gewohnt und ich habe das komponiert. Und dann haben wir uns getroffen und in Willisau diese Musik geprobt, in wenig Tage und nachher ein Konzert, das aufgenommen wurde. Und das war ein Wunder, das wurde ein Welterfolg. So unglaublich, das war so etwas. Und wir waren auf Tournee. Und dann wollten wir eine zweite Tournee. Und das gab kein Geld. Und das war vorbei. Das ist diese Geschichte.
Thank you.
Dein Weg war nicht leicht, das hast du jetzt auch gerade erklärt. Die Familie, die erste Familie, es waren dann letztendlich 4. Geld war auch ein Thema, es war sicher auch mal knapp. Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt kann ich davon leben? Auch mit dieser Bedingungslosigkeit, wofür du dich dann entschieden hast letztendlich.
Eigentlich, ich müsste immer wieder in große Orchester akzeptieren zu spielen, so dass man konnte leben. Weil ich habe ein Jahr 14 Platten aufgenommen und konnte nicht leben mit meiner Familie. Ich musste zum Schweizer, wie sagt man, Radio Zürich Orchester einsteigen, so dass wir überleben könnten. Das ist halt die Geschichte, das gehört dazu.
Als Musiker ist man viel auf Reisen. Wie geht es dir mit so einem unsteten Leben aus dem Koffer? Hast du das geliebt, gesucht auch immer? Oder war das ein nötiges Übel, um deine Musik mitzubringen?
Ich habe es geliebt. Sonst wäre es nicht gegangen. Weil jedes Konzert war eine Erfahrung. Jede Reise war eine Erfahrung. Zum Beispiel die Reisen ganz Südamerika, 2 Monate und fast täglich fliegen und nachher wieder Leute treffen und spielen, Leute treffen vom Land, mit denen ich spielen konnte. Und wenn man die Energie hat, das ist wunderbar. Natürlich, es war wunderbar.
Und die Folgefrage logischerweise, der Trompeter macht sein Köfferchen auf, er nimmt die Trompete raus. Was macht der Schlagzeuger? Nimmt er dieses Schlagzeug mit auf eine Reise und wie?
Ich habe in den, das waren die 70er Jahren, etwas gemacht mit dem großen Schlagzeug. Ich hatte Gongs, Becken, alles Mögliche. Und ich habe da auch Soloplatten aufgenommen und ich habe viel. Ich bin damit auch um die Welt gegangen. Aber ein Freund von mir, war sehr eifersüchtig, hat gesagt, du wirst sehen, mit dem großen Schlagzeug, du wirst nicht mehr mit einem normalen spielen, du musst immer packen und tragen. Ich habe gesagt, ja, das mache ich so gern. Man lebt damit. Wie? Man lebt mit so viel und man weiß, man kommt eine Stunde früher als die anderen oder zwei. Und man trägt das und wenn das steht, das ist wunderbar. Dann kann man spielen.
Das heißt, du hast das immer auch mitgenommen auf Fernreisen, auch mit dem Flugzeug und dann wieder transportiert. Das ist eine große logistische Arbeit.
Man braucht viel Energie, aber ich hatte viel. Ja, ich war nicht kaputt zu machen. Ja. Und später kam auch ganz Asien. Iran, Afghanistan, das Ganze gemacht, 2 Monate. Und ich habe es so genossen. Und die Einheimischen mit Schlagzeug, das war interessant, weil die Musiker von verschiedenen Orten sind zu mir gekommen, können wir auch noch mit dir spielen? Sag, kommt mit mir. Wir haben tolle Konzerte gemacht. Ja.
Du hast irgendwann auf deinem Weg angefangen, das Schlagzeug nicht mehr als reiner Pulsgeber zu spielen. Für viele ist Schlagzeug ein Schlaginstrument. Peng, dash, bling. Ja, man gibt den Puls in einer Band. Und du bist prägend dafür, aus dem Schlagzeug eine Melodie rauszuhören, den Klang zu entwickeln. Wie kam es dazu, dass du diesen Sound gesucht hast oder diesen Klang im Instrument und nicht einfach rein als Beatgeber und Dienstleister in einer Formation?
Also es ist ein bisschen komplex. So. Auf jeden Fall das Stampfen am Schlagzeug, das ist nicht meine Sache. Das Marschieren mit Trommeln, es ist auch nicht meine Sache. Meine Sache ist mehr, die Töne, die melodisch sind, in Phrasen auf dem Schlagzeug zu spielen. Und wenn ich irgendwie übe in der Nacht, ich spiele nichts, dass ich nicht singe. weil wenn man singt, was man spielt, entschuldigen Sie, das ist Kacke. Weil das ist furchtbar. Man spielt etwas und nachher man singt es, das ist furchtbar. Aber wenn man spielt, was man singt, das ist noch etwas anderes. Unter anderem muss ich sagen, ich spiele nicht Schlagzeug und denke, was könnte ich jetzt noch machen, das so toll ist? Was kann ich noch machen? Und die Schlagzeuger sind so und so, die werden immer so und so. Und nein, ich singe. Schlagzeuge, die mir wirklich je gefallen haben, waren Melodiker.
Und deswegen gehen wir jetzt zum Schlagzeug. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen nicht nur reden, sondern ich möchte euch die Chance geben, mit Pierre mitzugehen, wie er Musik entdeckt auf einem Schlagzeug. Du darfst kommentieren, was du machst. Du darfst uns vorspielen. Ich rufe dich dann auch wieder zurück für die nächste Frage.
Ich hoffe, dass es gut geht. Aber ich probiere. Voilà. Ich probiere, dass es nicht so lang geht, sonst sind wir hier um 4 Uhr morgens immer noch. Okay. Ich mache Phrasen. Ich fange an. Das ist das Geheimnis, aber bitte niemand das verraten. Das habe ich noch nie vor einem Publikum gezeigt.
Danke für diesen geheimen Einblick in die Hexenküche von Pierre Favre. Nachts um 3. Wir können es uns bildlich vorstellen, wie du abtauchst in die Musik,
ja.
Aber ganz bewusst auch da bist.
Ja.
Es ist nicht einfach ein...
Nein, man hört, die Zeichnung stimmt nicht, das ist nicht irgendwo schnell. Mhm.
Wir werden ihn gleich wieder hören, da freue ich mich jetzt besonders dann drauf. Aber zuerst die Frage, du hast dich durch alle Stile gespielt, das haben wir jetzt mitbekommen mit dem Orchester. Du hast auch Dixieland gespielt. Du bist als Solist letztlich unterwegs. Welche Stationen haben dich auf diesem Weg besonders geprägt? Welche Erlebnisse, welche Musikerinnen, Menschen vielleicht, die du getroffen hast, haben bei dir etwas ausgelöst, wo du gesagt hast, ui, jetzt ist etwas passiert mit mir?
Musiker haben bei mir etwas ausgelegt, immer wieder seit meiner ganz ersten Jugend. Das waren die Musiker, oder auch in Klassik, auch, die wirklich artikuliert auf eine Art, was sie gespielt haben. Das war überzeugend, weil man hat es da bekommen. Nicht? Das ist das eine. Dann kam aber bei mir, und das ist das jetzt wegen der Frage, das war die Zeit des sogenannten Freijazz. Ich habe das gemacht, weil ich habe plötzlich gemerkt, aha, du spielst, was du willst, aber ich habe meine europäische Atmung entdeckt. Nicht die amerikanische, sondern meine. Diese. Und ich habe getrommelt wie ein Irre, wie diese ganze frühen Jazz-Frauen und Männer, nicht sehr lang. Ich habe es voll gemacht, geschwitzt und gespielt, mit so einem Gefühl, es gibt nichts Falsches, es gibt nur das. Und dann, recht bald danach, bin ich ausgestiegen. Und ich habe den Kreis von Free Jazz nicht verlassen, eigentlich verlassen, indem ich etwas anderes probiert habe. Und zwar das Solospiel. Und das Erste, was kam, aha, ja, ja, das ist schon typisch. Er hat jetzt den Weg gefunden, immer die ganze Gage für ihn allein zu nehmen und nicht zu teilen mit Freunden. Das sieht man, wo die Leute schwimmen, nicht was? Es ist immer das. Und dann kamen Artikel in einer englischen Zeitung. Er ist schwul jetzt. Er spielt diese schönen Klänge. Ja, ich bin nicht schwul, tut mir leid. Nein. Ich sollte vielleicht, aber heute wäre es sehr willkommen. Aber nein, ich bin das nicht.
Man hat dich kritisiert für den Entscheid, Solo aufzutreten.
Also, fertig gemacht, aber für immer. In diesen Kreisen habe ich nichts mehr zu suchen. Ich habe den Kreis verlassen, also geschwächt. Das spielt auch eine Rolle. Ich sage das hier, weil das weiß man diese Sache nicht. Was das kann auch kosten. Ein Kreis, die Leute glauben an etwas oder glaube nicht so sehr, aber sie machen es. Ne? Es kostet etwas, weil es gibt Sachen, da kommst du nicht mehr hier, da kommst du nicht, es ist geschlossen für dich.
Du hast trotzdem den europäischen Free Jazz mitgebracht.
Aber ich habe diese Dinge noch nie erzählt.
Wir sagen es nicht weiter, Pierre. Du hast den Free Jazz trotzdem mitgeprägt in Europa. Also du warst eine wichtige Figur und wir reden nicht über viele Namen, aber eine Person möchte ich doch mit ins Spiel bringen. Das ist Irene Schweizer. Mit ihr hast du eine lange und wichtige Reise deines Lebens.
Das war eine lange Geschichte, auch interessante Geschichte. Weil wir haben einmal zufällig gespielt, so, komm, machen wir etwas. Und es hat geklappt. Und zwar, mit der Zeit, man weiß, warum etwas geklappt hat. Und zwar ein tiefes Rhythmusgefühl. Und wir waren beide auch Jazzmusiker. Und das hat etwas ausgemacht, nicht wahr? Und etwas, ich weiß nicht, ob es eine Rolle spielt. Wir sind beide Zwillinge und beide am 2. Juni geboren, aber ab verschiedenen Jahren. Ob das eine Rolle. Ich habe immer gewusst, wo sie ist. Sie hat immer gewusst, wo ich bin. Und manchmal haben wir so angefangen zu spielen und plötzlich, bupp, und ich bin da gegangen, sie da gegangen. Und plötzlich zurück auf dem Weg. Das war ein Wunder, wirklich.
Du darfst gleich wieder zum Schlagzeug wechseln. Ich habe nämlich jetzt eine nächste Station für dich rausgesucht. Du hast bei einer Firma gearbeitet, Peiste. Bei Peiste hast du Cymbals mitentwickelt. Und wenn man Becken entwickelt, worauf hörst du als Profi, wenn du ein Becken hörst?
Es klingt ewig.
Und wenn du jetzt hörst als ein Mitarbeiter von Peiste, worauf hörst du denn beim Cymbal? Wann weißt du, dass es gut ist oder wann weißt du, dass es kein Gutes ist? Woran erkenne ich das?
Das ist ein Geheimnis. Aber
schade. Da damit kann ich leben.
Aber ich kann dir sagen, verstehst du, ich mag das hier, weil es ist ganz. Der Klang ist gut. Es hat einen vollen Klang. Und ein Becken, das nicht so ganz, es ist wie ein Mensch, er lacht, aber er lacht so komisch, dass man es nicht glaubt. Nee? Und da, der Klang ist voll. Das auch. Man merkt das. Ja? Und hier, alle drei sehr gut. Ich würde sagen, alle drei sehr gute Becken. Perfekt ausgesucht. Das sind perfekte Becken, wirklich. Dann ist es auch so, besonders beim Jazz spielt man die Solidbecken. Wenn ich höre eine Schallplatte, am Klang vom Becken, die Art, wie es klingt, erkenne ich. Die wenige große Schlagzeuge kenne ich nicht, aber die ganz großen kenne ich, glaube ich. Kenne ich, wer das so spielt. Das ist Elvin. Ja, das ist Elvin, der so spielt. Ich höre das an die Art, wie er sein Becken spielt. Das ist das. Und man erkennt seinen Klang, den Klang, den er der Band schenkt. Es ist viel zu erzählen, viel zu viel, nicht? Aber so. Und als ich bei Peiste ging, ich werde das vielleicht kurz erzählen, weil Peiste hat mich eingeladen, sie wollten mir, weil ich war da bei dieser Big Band, sie wollten mir Becken schenken und ich sollte kommen und sie aussuchen. Und dann der Ältere von Peiste sagte, ja, hätten Sie Zeit für einen Kaffee? Ich sage, ja. Ich war extra von München gekommen. Ja, sind zu ihm gegangen. Er sagt, ja, ich war sehr beeindruckt, wie Sie diese Becken ausgesucht haben. Und so jemanden suchen wir. Wollen Sie nicht mit uns arbeiten? Dann habe ich gesagt, ich bin eigentlich ein bisschen Zigeuner. Ich habe gesagt, ja, aber. Ich würde das gern machen, aber ich soll spielen gehen, auch auf Tournee, wann ich will. Ich kann spielen, wie ich spiele, nicht anders. Und ich kann dies und ich kann das. Ich sagte, das wollen wir ja gerade. Wissen Sie, warum ich ja gesagt habe? Weil immer in solchen Momenten, wenn meine Nase juckt, das heißt, mach das.
Du hörst oft auf deine Intuition. Ne?
Oh, sehr, ja.
Es gibt auch da Momente, wo deine Intuition dir gesagt hat, das mache ich nicht. Du hattest Anfragen aus den USA von großen Musikern, die dich gefragt haben. Ich glaube, man darf das sagen. Das war Chick Corea, weiß ich, und Eric Clapton war auch dabei. Du hast abgesagt und Nein gesagt.
Nein, ich habe gespürt, das gibt nichts. Man muss wissen, da gibt es noch einen Weg zu machen. Oder nein, es ist nur Namen. Namenbenutzung. Es ist nicht Musiktreffen. Das muss man schon wissen. Sonst geht es nicht gut.
Du hast dich durch viele Jahrzehnte der Musik und auch Jazzgeschichte mitbewegt. Du hast das live miterlebt. Da ist klar, die Musik hat sich gewandelt in dieser Zeit. Auch die Szene hat sich gewandelt in dieser Zeit, wie du sie kennengelernt hast, die Jazz-Szene. Gibt es etwas, was du heute ganz konkret vermisst im Vergleich zu früher? Und gibt es auch Sachen, die du heute...
Dass ich vermisse?
Ja.
Oh ja. Oh ja, sehr. Ich finde, die Jazz-Gesellschaft, diese ganze Jazzmusiker, waren eine Brüderschaft. Man hat vielleicht noch böse miteinander oder vielleicht schlecht gesprochen, aber wir waren Brüder. Jazzmusiker. Und es ist nicht mehr so. Es sind heute Konkurrenten. Und ich hatte einen Schüler und begabt. Und dann man hat mir gefragt in der Zeitung, ja, so und so war Ihr Schüler. Ich sage, ja. Und kann man sagen, der Schüler hat jetzt den Meister übertroffen? Ich habe gesagt, er spielt schneller. Das hat er nicht gedruckt.
Gibt es etwas, was du schön findest oder interessant oder was dir gefällt an der Entwicklung des Jazz oder an der Szene dahinter, wo du sagst, doch, das ist etwas Gutes, was gekommen ist?
Nein, es gibt Musiker noch, die sind wirklich dabei. Mit Herz, sie sind dabei, wenn sie spielen, sie spielen. Sie denken nicht, wie viel verdiene ich oder bin ich besser als der und so. Sie sind nicht in diesem Karussell. Nein, nein, das gibt aber nicht mehr so viel wie früher. Weil heute Karriere machen ist Nummer eins. Und man hängt sich an die Jacke von den Berühmten, um vorwärts zu kommen. Und früher war das nicht so. Man war nicht immer, aber mehrheitlich schon. Es war ein bisschen, wie kann man sagen, man hat leicht gesagt, oh, der ist kommerziell. Und wenn man heute das sagt, ja, umso besser ist der kommerziell, er macht Geld, er macht Karriere.
Du bist ein Mensch, der viel überlegt, viel denkt, aber auch auf seine Intuition hört. Ich komme mit einem sehr komplexen Wort, dem Wort Glück. Was ist für dich Glück? Ist es das Schlagzeugspielen? Gibt es etwas anderes, was für dich Glück bedeutet?
Also Glück gibt es zwei verschiedene. Glück, wenn man sagt, ich habe kein Glück gehabt, dass man heißt, du warst nicht aufmerksam genug und es ist dir unter die Nase weggefahren. Weil das Glück, bei jeder kommt mal Glück, aber man muss es nehmen. Und oft, man will es nicht nehmen. Nicht? Aus verschiedenen Gründen. Und Glück ist aber auch, dass man sich manchmal fragt, warum bin ich da nicht gestorben. Das heißt nicht, dass ich muss nicht arbeiten und noch leiden und was weiß ich. Alle so wie alle, aber dass ich noch lebe. Darf ich noch schnell diese Geschichte sagen? Ich war verurteilt, nicht über 20 Jahre zu leben. Weil ich hatte ein schlechtes Herz. Und es war klar, er wird nicht über 20 leben. Und irgendwann habe ich das ignoriert und ein Teufelsleben geführt. Wie verrückt gelebt und gemacht und gefahren und getragen. Und dann, als ich 69 war, plötzlich, ich konnte nicht mehr atmen. Dann bin ich zu einem Arzt gegangen und sagte, ach, das ist ein Älterer und das ist gut. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Nein, nein. Nein, keine Angst. Aber es könnte vielleicht mit der Zeit öfters kommen. Herr Faber, ich habe eine Idee. Es ist bald Weihnachten. Schenken Sie sich doch eine neue Klappe. Ich habe gesagt, Herr Doktor, abgemacht. Aber ich mache diese Tournee fertig, was Sie wollen. Und dann kommen Sie, wir machen das, Sie werden sehen. Und ich war da und 6 Wochen nach der Operation war ich solo auf der Bühne. Weil ich wollte auf der Bühne. Das ist das.
Danke für dieses wunderschöne Schlusswort. Pierre Favre, danke, dass du gekommen bist.
Danke auch. Danke.